Hallo, hallo.
Hallo, herzlich willkommen
Zu der zweiten Folge von
Zwei im Van.
Ja, zwei im Van, der Weg ist frei. Das Abenteuer ruft, wir sind dabei. Ehrlich, direkt, kein Zweifel mehr. Von hier bis ans Ziel, immer weiter, immer mehr. Was uns bewegt, das teilen wir hier. Zwei im Van, das sind wir.
Ja. Krass, das ist tatsächlich jetzt schon die zweite Folge. Gestern kam unsere allererste Folge raus. Ja, und wir sind immer noch ein bisschen nervös, kann ich sagen.
Ja, so schnell geht's, aber mit der zweiten Folge, ne?
Auf jeden Fall. Für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Linda und Gary und haben 2021 einen Lerntransporter gekauft, ihn über 2,5 Jahre zu einem Camper ausgebaut und vor 8 Monaten die Entscheidung getroffen, ihn nach Neuseeland zu verschiffen. Und nun bereisen wir Neuseeland mit ihm und leben auf 8 Quadratmetern. Genau, und wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt und die erste Folge noch nicht gehört habt, dann hört direkt rein, denn da stellen wir uns noch ein bisschen genauer vor.
Genau, heute ist die erste reguläre Folge, wo wir ein bisschen die Struktur dann auch einführen wollen und verschiedene Kategorien besprechen und ein bestimmtes Thema vor allem auch näher beleuchten.
Genau, und heute soll es im Detail darum gehen, wie man eigentlich auf so eine verrückte Idee kommt. Aber bevor wir das machen, fangen wir erstmal an mit einem Wochenrückblick. Dadurch, dass morgen direkt die dritte Folge sogar schon kommt, also die zweite reguläre Folge, werden wir jetzt sozusagen 2 Wochen nochmal zurückspringen. Also so das ganze Thema Weihnachten nochmal beleuchten und dann morgen die letzte Woche. 18.000 Kilometer entfernt von zu Hause. Für mich war es das allererste Weihnachten nicht bei Familie und Freunden und nicht zu Hause. Aber wie hast du das empfunden? Was haben wir gemacht? Wie war Weihnachten so?
Ich will sogar noch ein bisschen weiter nach hinten springen sozusagen. Du hast ja eben gerade schon gesagt, das erste Mal von der Familie weg. Und trotzdem wollten wir irgendwie Weihnachten ja so für uns hier auch einrichten im Van. Und jetzt seht ihr auch beim Videopodcast, hier ist noch ein bisschen Deko. Die lassen wir auch noch ein bisschen hängen, weil ich sie sehr schön finde. Ja, Linda kam da auf die Idee, lass doch eine Deko aufhängen. Lass uns das doch einfach hier weihnachtlich machen. Und ich fand das sehr schön und sie hat das wunderbar umgesetzt.
Oh.
Genau, deswegen hatten wir schon ein bisschen Vorweihnachtsstimmung, auch wenn wir jetzt nicht auf Weihnachtsmärkten waren, weil es die auch so in Neuseeland nicht wirklich gibt.
Moment, du hast ja gerade ein bisschen geflunkert. Du hast gesagt, es war unser erstes Weihnachten entfernt von zu Hause. Das ist ja nicht ganz es war mein erstes Weihnachten. Erzähl doch mal, wo warst du denn schon mal Weihnachten?
Ja, ich war schon ein paar Mal weg an Weihnachten. Ich war das erste Mal in Australien, da war ich dann weg. Ich war in Kolumbien und ich war schon in Vietnam. Genau, da habe ich schon meine Weihnachten verbracht.
Also das vierte jetzt?
War jetzt das vierte. Aber genau, zum Thema. Du hast gesagt, wie haben wir den Weihnachten überhaupt verbracht? Wir haben uns schon vorher Gedanken gemacht, wo wollen wir Weihnachten feiern? Haben uns entschieden für den Mount Cook. Wenn ihr den nicht kennt, das ist der höchste Berg in Neuseeland. Da gehen unglaublich viele Wanderwege von ab.
Ganz kurzer Zwischenfact noch, wie hoch ist der Mount Cook? Hast du es noch im Kopf?
9 Meter höher als der Teide auf Teneriffa. 3.700.
25 oder so. Ja. Und der andere ist
9 Meter.
Ja, weniger. Irgendwie sowas oder 11 Meter. Irgendwie, ja. Ja, also ganz knapp auf jeden Fall. Also 3.700 und ein paar zerquetschte.
Genau. Ja, und es war so ein bisschen mein Gedanke, als es um Weihnachten dann ging, wo verbringen wir das, was machen wir da? Ja, lass doch wandern gehen. Wäre doch cool, wenn wir da gutes Wetter haben und das dann einfach ausnutzen. Es gibt einen Campground, wirklich am Fuße des Mount Cooks und haben das auch mit Freunden so ausgemacht. Also letztendlich haben wir zu 7 da gefeiert. Ja, an Weihnachten selbst war es so, da sind wir eigentlich den ganzen Tag wandern gewesen. Ne, wie lange war es letztendlich?
Ich glaube, wir waren am Ende tatsächlich fast 9 Stunden unterwegs. Dabei muss man aber sagen, dass wir uns wirklich viel Zeit genommen haben, Weihnachten richtig zelebriert haben. Wir sind alle zusammen los, haben dann, es gibt so eine Zwischenstation an den Zilitans, wo man dann nochmal Pause gemacht haben. Haben einfach da noch ein bisschen in der Sonne gesessen und dann fing der steile Part an, wo man dann wirklich ins Klettern kam. Sind zur Hut hoch und haben auch da nochmal ein bisschen Pause gemacht, sind dann sogar noch ein bisschen weiter Richtung Mount Oliver, glaube ich. Das habe ich gar nicht mehr richtig im Kopf. Sind da über Felsen geklettert und auf dem Weg runter, das war mein Highlight, bin ich tatsächlich ein bisschen im Schnee gerodelt. Also wir hatten tatsächlich, obwohl wir, glaube ich, fast 30 Grad hatten, wir sind ja hier im Sommer gerade, hatten wir trotzdem weiße Weihnachten. Ich glaube, das habe ich in Deutschland auch ewig nicht erlebt.
Ja, es ist so ein bisschen komisch, ne? Also du läufst da mit T-Shirt und kurzer Hose hoch und letztendlich liegt da trotzdem Schnee.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich vor Weihnachten schon Respekt, weil mir Weihnachten an sich sehr wichtig ist. Wie gesagt, ich bisher auch noch nicht woanders gefeiert habe, außer zu Hause mit meiner Familie. Und das war jetzt doch was ganz anderes, aber am Ende, wie es war, war es perfekt irgendwie. Es war, weil es auch nicht so vergleichbar war. Es war klar, es ist was anderes und wir feiern ganz anders, als man das so üblich kennt mit Baum und Raclette und großer Bescherung und weiß ich nicht was. Aber dadurch, dass es so anders war und nicht so richtig vergleichbar war, war es einfach perfekt. Als wir dann vom Wandern zurückgekommen sind, haben wir noch ein großes Buffet gemacht und alle zusammen gegessen, haben uns da in den Shelter sozusagen eingebucht und alles mit Lichterketten geschmückt. Und es war einfach richtig, richtig, richtig schön. Haben Musik gehört, haben gequatscht und dann am nächsten Tag auch einfach weitergefeiert mit einem Pancake oder Crepe-Frühstück und einfach die Tage so ein bisschen genossen, ein bisschen runtergekommen. War wirklich, wirklich, wirklich schön.
Ich will noch einen Hinweis geben für auch Leute, die uns zuhören und die mit dem Wording nichts anfangen können. Einmal hat Linda eben gerade beim Wanderweg die Silitans erwähnt. Das sind einfach kleine Teiche sozusagen, die auf dem Berg sind. Und eben hat sie vom Shelter gesprochen. Shelter sind vor allem auf, ich sag mal, alpinen Wanderrouten, kleine Hütten sozusagen, wo nichts großartig drin ist, wo man Schutz suchen kann. Bei dem Campground, wo wir jetzt unten waren, wo wir auch das Auto abgestellt haben, gab es einen großen Shelter, wo man auch kochen konnte und abspülen und sich einfach reinsetzen konnte. Nur als Hinweis, falls jemand mit dem Wording nichts anfangen kann.
Das ist ein guter Hinweis. Aber lass uns vielleicht gar nicht zu weit jetzt noch ins Thema gehen, sonst wird das hier zu lang. Es soll ja nur die kleine Einführung sein. Aber noch ganz kurz, Highlight und Lowlight von Weihnachten?
Highlight absolut. Der Weg, den wir gegangen sind an Heiligabend selbst. Lowlight würde ich dann sagen, ist aber ein relativ schlichtes Lowlight, dass halt am ersten Weihnachtsfeiertag schlechtes Wetter war.
Ich glaube, mein Highlight war, also der ganze Tag war, also ich fand ihn wirklich einfach perfekt, so wie er war. Und ich glaube, am meisten Spaß hat mir tatsächlich das Rodeln gemacht. Ich weiß nicht, wann ich letztes Mal so glücklich war.
Ja, du sahst auch sehr happy aus.
Für alle, die das nicht gesehen haben, entweder verlinke ich es nochmal in unseren Story-Highlights oder ich packe es vielleicht auch nochmal auf den Instagram-Account von 2imvan.podcast. Dann könnt ihr nochmal sehen, wie sehr ich mich gefreut habe, an Weihnachten den Berg runter zu rodeln. Mit einer Mülltüte um den Hintern gebunden, by the way. Und Lowlight, wir sind am zweiten Feiertag, glaube ich, noch einen weiteren Weg gelaufen, den Hooker Valley Track, und dann hat er schon gemerkt, es ist unglaublich voll. Also das war, wir sind auch jetzt nicht irgendwie extrem früh oder spät losgelaufen, weil das auch wieder schlechtes Wetter angesagt war und es dann halt ein kleines Regenloch gab, so zur Hauptzeit. Also haben wir gesagt, okay, komm, wir nehmen das auf uns, und es war schon sehr, sehr voll. Es war eher so ein kleiner Entenmarsch, das war so ein bisschen das Lowlight, aber das ist auch zu erwarten gewesen und daher jetzt alles nicht so dramatisch. Genau, heute soll es darum gehen, wie wir eigentlich auf diese Idee gekommen sind. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der groben Story, oder? Erzähl mal insgesamt, wie ist die Idee Neuseeland grundsätzlich bei dir aufgekommen? Jetzt gar nicht genau, warum wir uns für Neuseeland entschieden haben. Ich würde sagen, das machen wir nochmal separat.
Also ich habe jetzt schon mal anklingen lassen, dass ich vor, ja, mittlerweile sind es jetzt 13 Jahre, nach Australien geflogen bin, nach dem Abitur. Und da ein wunderbares Jahr hatte, sehr viel gelernt habe, es unglaublich viel Spaß gemacht hat, da Leute kennenzulernen, das Land kennenzulernen. Ich wollte damals auch schon nach Neuseeland. Ich habe überlegt, okay, fliege ich nach Asien für ein paar Wochen, fliege ich nach Neuseeland. Und ich habe mich damals für Asien entschieden, auch aufgrund des Geldes. Und dann habe ich jetzt halt gesagt, okay, das Jahr in Australien war schön. Vielleicht machst du ja nochmal dasselbe mit Neuseeland ein Jahr, weil man da auch eben dasselbe Visum kriegt, wie man das auch für Australien bekommt. Das war immer so im Hinterkopf und war nie ganz abgeschrieben, muss ich sagen.
Aber das heißt, die Idee war schon auch da eigentlich, als wir uns kennengelernt haben, richtig?
Die Idee war schon da, sie war noch ein bisschen blasser, aber durch Corona, wo man dann natürlich sehr zu Hause eingepfercht war und da viel drüber nachdenken konnte, wurde das auch schon wieder ein bisschen stärker irgendwie, dieser Wunsch.
Ja, also Gary ist ja insgesamt, das haben wir auch ja gestern in der Folge schon besprochen, auf jeden Fall der Reisewütige von uns beiden, der immer den Drang hat, irgendwie rauszukommen, zu reisen, die Welt zu entdecken. Bei mir ist es ja ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich so ein bisschen die Chance verpasst, irgendwie ins Ausland zu gehen, so während des Studiums, irgendwie auch danach nochmal für ein Praktikum etc. Also bei mir stand es schon irgendwie nochmal auf die Liste, nochmal für längere Zeit auch ins Ausland zu gehen. Aber ich glaube nicht aus der gleichen Motivation unbedingt wie bei dir, sondern einfach zu sagen, ich will nochmal diese Erfahrung haben, ins Ausland zu gehen, aus der Komfortzone rauszugehen, eine andere Sprache zu sprechen, wie komme ich da klar etc. Wäre aber, glaube ich, in dem Modell, wie wir es jetzt gerade machen, nicht selber auf die Idee gekommen. Also ich muss schon sagen, dass du da die treibende Kraft warst und das mal angesprochen hattest, so hey, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus?
Ich glaube auch, dass, das kommt auf jeden Fall dazu, aber ich glaube auch, dass die Art, wie wir jetzt reisen, dir mehr zusagt, weil wenn ich mich jetzt sehe, wie ich mit 20 in Australien war, in Hostels, in keine Ahnung, 20 Bettenzimmern. Ich glaube, das wäre auch nichts für dich gewesen, oder?
Nee, das hätte ich auch nicht gemacht. Ich hätte aber auch nicht das hier gemacht, wenn ich das irgendwie diesen Schritt allein nochmal gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwo gearbeitet oder so. Also ich wäre, glaube ich, hatten wir ja gestern schon eher so auf dem Karriereweg gewesen und hätte eher irgendwo, okay, für ein Praktikum bin ich vielleicht jetzt ein bisschen alt, mittlerweile habe ich auch einiges an Berufserfahrung, aber dann hätte ich halt nochmal irgendwie vielleicht einen Job im Ausland mir gesucht oder wäre mit einer bestehenden Firma irgendwie ins Ausland gegangen. Oder also irgendeine Option hätte es gegeben, aber es wäre, glaube ich, eher dieser berufliche Weg gewesen, auch nicht rumreisen, Welt entdecken, sondern wirklich nochmal aus der Komfortzone raus, auch eher an einen Standort. Also es wäre was ganz anderes gewesen, wenn überhaupt.
Ja, aber es wäre definitiv ein Schritt raus aus der Komfortzone, auch wenn man irgendwie ein internationales Unternehmen wechselt und dann absolut in ein neues Land muss.
Absolut. Auch eine ganz andere Erfahrung als jetzt. Heißt ja auch nicht, dass das nie irgendwie nochmal passieren kann. Also würde ich jetzt nicht ausschließen.
Ja.
Genau, aber das war so ein bisschen der Hintergrund. Also das ist die eine Komponente, Reisen. Bei dir kam ja dann wirklich noch dazu, Corona hat dich ganz schön runtergedrückt. Also Reisefreigeist hat Corona dir ziemlich zu schaffen gemacht, oder?
Ja, absolut. Also, dass man auf einmal nirgendwo mehr hin konnte. Also ich weiß noch, wir hatten auch ein Wochenende geplant mit Freunden von zu Hause in Berlin, die mich besuchen wollten und dann wollten wir zum Fußballspiel gehen und so, dann wurde ja alles abgesagt. Ne? Das war, ich glaube, ich wollte mit meiner Mama noch zur Blumen Group, das wurde auch abgesagt. Einfach komplett alles dicht gemacht im März und im April und dann hat man auch schon ein bisschen gemerkt, okay, wohin die Reise geht. Also es wird jetzt nicht in einem Monat wieder alles hier super sein und man kann überall hinfliegen und machen, was man möchte. Ich musste dann auch im Sommer umdisponieren, weil die Sachen, die ich machen wollte, gar nicht ging. Und klar, wie du sagst, es zieht einen runter. Und ja, dann ist man halt in der Wohnung und schwelgt halt irgendwie selbst in den Gedanken, wo man auch schon war. Wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir war das gar nicht so dramatisch tatsächlich. Also ich hatte, glaube ich, im Januar noch, bevor der Lockdown losgegangen ist, noch einen Urlaub gebucht für Madeira im September. Und dadurch, dass es im Sommer dann auch ein bisschen lockerer alles wurde, konnte ich das tatsächlich auch machen. Aber wie gesagt, Urlaub war bei mir jetzt nie diese große Priorität. Also Reisen an sich war nicht die Priorität. Deshalb war das während Corona, glaube ich, nicht das Erste, was ich so vermisst habe. Ich glaube, das hat dir wesentlich mehr zu schaffen gemacht.
Ja, das kann gut sein.
Okay, das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist ja der Van. Wie sieht's da aus? Wärst du auf die Idee gekommen oder wie ist das gekommen, dass wir hier in einem Van sitzen jetzt und vor allem einen selbst ausgebauten Van?
Ja, also ich muss erstmal sagen, dass ich bisher in meinem Leben noch kein Auto besessen habe. Also ich bin absolut kein Automensch. Ich war immer sehr gut mit Öffis unterwegs, mit dem Fahrrad, zu Fuß. Wäre ich jetzt hier irgendwann hingeflogen, wäre ich eventuell auch allein hier hingeflogen, dann hätte ich mir ein Auto gekauft und hätte es halt wieder verkauft nach dem Jahr. Und genau, ich habe so ein bisschen die Neuseeland-Idee reingebracht, als wir dann auch zusammen gewohnt haben und auch schon vorher. Ne? Als wir da so ein bisschen drüber gesprochen haben, über Pläne, wo will man hin, auch in ein paar Jahren und sowas. Ich hatte da gar keine Vorstellung. Ich hatte eher das Land als Vorstellung. Und ich glaube, der Part mit dem Van und sowas, der kam erst später durch dich.
Ja, also vielleicht zur Erklärung auch nochmal, ich bin grundsätzlich jemand, der irgendwie immer ein Projekt braucht und ich glaube, während Corona bei dir ausgelöst hat, dass du wieder raus möchtest in die Welt und das erleben möchtest, war es bei mir so, okay, man hat irgendwie den Job, aber man braucht auch immer ein privates Projekt und dann, während ich meine Wohnung irgendwie komplett neu eingerichtet habe, kam dann irgendwann noch eine Innenarchitektur-Weiterbildung. Also ich bin jetzt keine ausgebildete Innenarchitektin, aber ich habe per so eine Art Fernstudium, Fernkurs ein Jahr lang mich da zumindest weitergebildet, weil das ganze Thema ja, Einrichtung, Architektur etc. mich schon sehr auch interessiert und ich damals schon, als meine Eltern ein Haus renoviert haben beim Architekten, mit den Schablonen da saß und Räume gezeichnet habe und wie, wann man was stellen könnte etc. Es hat mir einfach schon immer viel Spaß gemacht, dementsprechend interessiere ich mich insgesamt für Do-It-Yourself-Projekte, habe auf YouTube dann auch extrem viele Sachen gesehen, so Richtung Tiny Houses und dann ist man ja auch nicht mehr so weit entfernt von Vans und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass wir zusammensaßen und ich meinte, ey, das ist so cool, aber für mich kann ich mir das auf gar keinen Fall vorstellen. Also wer lebt denn bitte im Van? Also cool, wenn Leute das machen, aber auf keinen Fall. Ich muss auch sagen, das war ja noch am Anfang von dem ganzen großen Hype, ne? Also der ganze Corona-Hype mit Vanlife etc., der kam ja dann doch ein bisschen später. Klar, es gab so einzelne Accounts, die auch schon vor Corona gestartet haben, aber so der richtige Boom, würde ich sagen, der kam ja erst mit und ein bisschen nach Corona. Aber ich war auf jeden Fall der Meinung so, nee, auf keinen Fall. Und wenn du mich jetzt fragst, kann dir aber auch nicht sagen, wann das umgeschwungen ist. Ich kann nicht sagen, wann kam der Moment, warum eigentlich nicht? Weißt du das noch?
Nee, ich auch nicht. Ich glaube aber, dass es so ein schleichender Prozess auch war, dass wir da immer öfter drüber gesprochen haben. Du hast mir das gezeigt dann auch auf YouTube oder auf Instagram. Und ich dachte so, ja, okay, das sieht schon cool aus, so, aber ey, keine Ahnung, wie man das macht und wo man da überhaupt anfängt und so. Ne? Und ja, ich glaube, das ist so irgendwie so, es war so ein zartes Pflänzchen und das immer weiter ein bisschen gegossen worden und immer in diese Richtung Sonne gerichtet und dann ist das weiter aufgegangen. Und dann waren wir irgendwann auf Mobile oder weiß ich nicht was, auf irgendeinem Portal und haben auf einmal nach irgendwelchen leeren Transportern geguckt. Ich muss denken, das war so Mai oder so 2020. Kommt das? Ja, 21, sorry.
Ich überlege gerade, aber eigentlich ist ja die Entscheidung oder die Idee, sag ich mal, schon vorher geboren. Also wir haben jetzt dann nicht gesagt, das ist ein eigenes Projekt sozusagen. Also es ist eigentlich nicht so gewesen, dass Neuseeland ein Projekt war und Vanlife, sondern wir hatten das, oder Van-Ausbau in dem Sinne, da war ja von Vanlife lange noch nicht zu sprechen. Es ging ja erstmal darum, irgendwie so ein Do-It-Yourself-Projekt zu haben. Es war schon, bevor wir tatsächlich aktiv mit der Suche angefangen haben, was so, dass wir das miteinander verknüpft haben. Du bist dann schon nochmal deutlicher geworden, dass du das schon sehr gerne machen würdest mit Neuseeland. Und dann haben wir zu der Zeit ja auch mal geschaut, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir in Neuseeland uns einen Van kaufen würden. Also für ein Jahr ist es schon so, dass es sinnvoll ist, einen Van zu kaufen. Man sagt, glaube ich, so ab 2 oder schon 3 Monaten, dass es sich in der Regel lohnt, hier einen Van zu kaufen, statt zu mieten, weil die Mietpreise wirklich extrem hoch sind. Also man kann hier richtig viel Geld für so Mietcamper etc. ausgeben. Dann haben wir auf den Seiten mal geschaut, okay, was gibt es denn so für Autos zu kaufen? Und dann wurde relativ schnell klar, es gibt entweder relativ kleine Autos, wo mehr oder minder eine Matratze reinpasst und vielleicht noch eine kleine Küche stehen, ist aber in der Regel nicht drin. Und nochmal zur Erinnerung, wir kannten uns ja gerade, also nicht kannten, aber waren zusammen seit vielleicht so 6 Monaten. Okay, wenn wir das ein Jahr lang machen und in einem Auto leben, nur mit einer Matratze, weiß ich nicht, ob wir zusammen wiederkommen. Und die Alternative zu sagen, okay, so ein richtig großes Wohnmobil. Ja, da waren wir dann schnell bei Preisen irgendwie von 100 bis eher in die Richtung $200,000. Das ist natürlich dann schon auch eine ziemliche Hausnummer. Klar, man verkauft das wieder, aber man braucht natürlich erstmal das Cash, um es überhaupt kaufen zu können. Und dazu muss man auch noch sagen, dass wir beide jetzt nicht die allergrößten Fans von den fertig ausgebauten Vans sind, weil uns das vom Design nicht ganz so zusagt. Und dann kam die Idee, okay, wenn wir es machen wollen im Van, dann brauchen wir halt eine Zwischenlösung. Wir brauchen halt was, was nicht zu klein ist, sodass wir halt auch darin uns gut bewegen können, uns nicht komplett jeden Tag streiten und annerven. Damit jeder so ein bisschen noch sein Space hat. Aber wir können uns auch nicht so ein Riesending irgendwie aktuell leisten, auch wenn wir irgendwie das Geld zurücklegen. Und wollen wir vor allem auch nicht. Und dann kam so die Idee, ganz verrückt, warum bauen wir nicht einfach einen Van aus und nehmen den mit? Hatten dann auch mal recherchiert, was das so grob kostet. Erinnerst du dich noch, was auf der Website stand?
Ja, irgendwie irgendwas zwischen 2.500 und 3.500 oder
ich
so.
Ich glaube, 3.500 waren es, ja. One way.
One way,
ja. Spoiler, wir verraten noch nicht, was es gekostet hat. Da gibt es das Mama auch nochmal separat. Aber es waren keine 3.500 Dollar, Euro, wichtig, nicht Dollar, Euro. Wir hatten immer so einkalkuliert 5.000, das waren es am Ende auch nicht.
Genau, leider nicht. Ich bin ja sogar schon dabei zu sagen, das waren noch Zeiten.
Aber das ist Thema für eine andere Folge.
Ja.
Wollen wir noch weiterreden? Weil wir sind jetzt von der, wie es überhaupt zu der Idee kam, ja doch schon ein bisschen weiter jetzt gekommen.
Wir können auch einen Cut machen und das dann in der weiteren Folge besprechen.
Ich habe mir noch mal so ein paar Fragen im Vorfeld überlegt, die ich dir vielleicht noch mal stellen würde zu dem ganzen Prozess oder zu der Ideenfindung an sich. Stand es denn für dich von Anfang an fest, dass es tatsächlich passiert? Also sozusagen, als die Idee aufkam, dass wir dann auch gesagt haben, wir kaufen den Van und verschiffen ihn nach Neuseeland, war für dich klar, dass wir, wenn wir den gekauft haben, dass wir ihn auch wirklich nach Neuseeland verschiffen und dass das in Stein gemeißelt ist und nichts dazwischen kommen kann?
Ja, weil wir den auch unter der Prämisse gekauft haben. Also das war schon irgendwie so in Stein gemeißelt. Ich komme jetzt nicht darauf zu sprechen, was in der Zwischenzeit dann passiert ist, bis es wirklich passiert ist und wir den hierhin verschifft haben. Aber das war die Grundidee. Also wirklich der Stein des Anstoßes. Und ja, muss ich halt sagen, ja, Gott sei Dank haben wir auch irgendwie durchgehalten, was das angeht.
Bei mir war es tatsächlich komplett anders. Also für mich war das die große Vision, aber für mich war gar nicht klar, dass wir das tatsächlich machen. Also für mich, auch wenn ich mit Freunden gesprochen habe und die mich gefragt haben, habe ich immer gesagt, Wir bauen den Van jetzt auf. Ich habe richtig Bock auf das Projekt. Jetzt siehst du das Do-It-Yourself-Projekt und zu schauen, was wir da Cooles hinbekommen. Aber ob wir den dann nach Neuseeland verschiffen, keine Ahnung. Also das ist so eine Idee, aber ja, keine Ahnung, ob das wirklich passiert. Würde ich meine Hand jetzt nicht für ins Feuer legen. Europa ist genauso schön. Man kann auch super gut mit dem Van durch Europa reisen. Also für mich stand das gar nicht fest.
Das stimmt, aber man muss jetzt sagen, das matcht dann nicht so ganz mit, ich will raus aus der Komfortzone und sowas, ne? Weil Europa wäre nicht derselbe Step für dich gewesen wie Neuseeland, oder?
Absolut, aber ich muss ehrlich sagen, dass das für mich im Kopf trotzdem noch zwei Dinge waren. Also für mich war dieser Schritt raus aus der Komfortzone dann ja der zweite Step. So, das kann man auch irgendwie anders nochmal machen. Also das war nicht zu 100% bei mir jetzt aneinander gekoppelt sozusagen. Also man hätte auch so nochmal ins Ausland gehen können, ohne den Van.
Okay.
Hast du an der Entscheidung gezweifelt irgendwann mal zwischendrin? Also da kannst du jetzt auch gerne mal den ganzen Prozess nehmen, bis wir tatsächlich jetzt hier in Neuseeland sind. Du musst ja nicht ins Detail gehen.
Aber tausende Male, würde ich sagen. Ich habe sehr gezweifelt, dass es überhaupt funktioniert. Das waren sehr, sehr viele Hürden, auf die wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, dann im Detail. Genau, wo ich einfach dachte, okay, das funktioniert nie im Leben. Wir kriegen das überhaupt nicht hin. Und wie du eben gerade gesagt hast, Europa ist auch schön. genau. Und hier, als wir gewartet haben auf den Van und als wir auch so ein, zwei Startschwierigkeiten hatten, habe ich auch noch lange dran gezweifelt, dass es hier alles gut geht. Denn man muss auch einfach weiter an dem Traum auch festhalten, den man hat. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei uns auch. Und da auch einfach dann über Stock und Stein für gehen. Deswegen sitzen wir jetzt hier und sind froh, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Oder siehst du es anders?
Ich überlege, ob ich tatsächlich an der Entscheidung gezweifelt habe. Ich glaube, ich habe nicht, außer du korrigierst mich jetzt und erinnerst mich an eine Situation, wo ich das irgendwie ausgedrückt habe. Aber dass ich jetzt wirklich so im Grunde die Entscheidung anzweifle, ich glaube, das gab es bei mir nicht. Also ich hatte irgendwie so dieses Grundvertrauen in uns beide, dass wir das halt hinkriegen. Das ist so die Idee. Und klar, das ist jetzt auch eine Art, das ist auf jeden Fall ein finanzieller Invest gewesen. Und ob sich das alles finanziell lohnt, darüber können wir auch nochmal sprechen. Aber es ist jetzt trotzdem anders als zum Beispiel ein Hausbau oder so. Also ich glaube, da ist halt die finanzielle Belastung auch nochmal höher. Und daher hatte ich jetzt auch nie da so die Zweifel und Ängste. Ich habe einfach darauf vertraut, dass wir das hinkriegen und das Ziel vor Augen haben und immer die Entscheidung treffen, wie wir sie für richtig halten und dann auch, dass was Gutes bei rumkommt. Was hättest du gerne vorher gewusst? Gibt's was, was du jetzt so im Nachhinein gerne vorher gewusst hättest?
Wie schwierig doch die Verschiffung ist oder der Weg dahin. Da werden wir auch nochmal gesondert drüber reden, über die Verschiffung selbst. Genau, es war auf jeden Fall anstrengender, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, das ist wie wenn man irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes bucht, sich einen Mietwagen bucht oder so. Ich dachte, okay, man geht dann dahin ins Internet, guckt sich das an, sucht sich das Schiff aus, sagt, an dem Tag würde ich fahren. Und dann sagt man, okay, da ist das Schiff und da kannst du das Auto dann hinbringen und dann fährt man da einfach ganz entspannt los. Oder das Auto vielmehr. Und es war ganz anders. Und ja, das hätte ich gerne auf jeden Fall vorher gewusst.
Aber warum hättest du es gerne vorher gewusst? Einfach, weil dir das mehr Ruhe gebracht hätte? Also, dass du dich darauf hättest besser vorbereiten können, was sozusagen alles zu tun ist? Oder warum hättest du es gerne vorher gewusst?
Einfach, ja, die mentale Einstellung, dass man das jetzt nicht irgendwie in 10 Minuten macht oder so, sondern dass das auf jeden Fall sehr viel Zeit frisst, die ganze Orga, das zu machen. Ich kannte halt niemanden so richtig, der auch ein Auto irgendwie über so eine lange Distanz verschifft hat. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ist Neuseeland jetzt kein populärer Verschiffungsweg von Deutschland. Gab es denn bei dir etwas Bestimmtes, was du gerne vorher gewusst hättest?
Ich muss sagen, ich habe jetzt, was Neuseeland angeht, habe ich tatsächlich mich vorher bewusst auch weniger informiert, weil ich so eine große Erwartungshaltung aufbauen wollte oder was heißt eine Erwartungshaltung, einfach so ein Bild in meinem Kopf zeichnen wollte, was am Ende halt nicht dem entspricht, wie es tatsächlich ist. Und deshalb war das auch schon eine bewusste Entscheidung und mit der Entscheidung bin ich eigentlich auch glücklich, weil dadurch man halt geringeres Risiko hat, irgendwie auch enttäuscht zu werden. Also das würde ich, glaube ich, auch wieder so machen. Beim Thema Van-Ausbau oder auch allgemein, ne? Ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Entscheidungen, die wir heute anders treffen würden mit dem Wissen, was wir heute haben. Aber es gibt, glaube ich, konkret nichts, wo ich sage, das hätte ich unbedingt vorher wissen wollen, weil ich auch glaube, dass so eine gewisse Naivität, natürlich sollte man schon vorher Sachen grob einschätzen können und auch planen und weiß ich nicht, ne? Also, aber ich glaube, so ein kleiner Hauch von Naivität hilft einem auch, den Mut aufzubringen, Sachen zu tun. Weil, wenn wir gewusst hätten, wie anstrengend, herausfordernd dieser Van-Ausbau teilweise ist, weiß ich nicht, ob wir es gemacht hätten. So, weißt du, was ich meine? Wenn wir gewusst hätten, wie anstrengend es ist mit dieser Verschiffung und oder wie viele Nerven wir da verlieren, keine Ahnung, ob wir es dann so gemacht hätten oder ob wir dann gesagt hätten, okay, komm, wir verwerfen die Idee und kaufen hier einfach einen Van in Neuseeland. So. Also ich glaube, dass uns das auch in dem Sinne ein bisschen geschützt hat und ermutigt hat, halt wirklich die Schritte zu gehen. Und daher, glaube ich, hätte ich gar nicht so viel mehr wissen wollen, zumindest von den negativen Seiten oder Hürden, die wir durchlaufen haben. Weißt du, was ich meine?
Stimmt, ja. Du hast, ich glaube, das ist ein guter Satz, dass du sagst, die Naivität schützt einen ein bisschen, hält einen ein bisschen die Stange auch. Ne? Also da bleibt die Motivation einfach ein bisschen höher, weil man denkt, okay, ja, schlimmer kann es jetzt vielleicht auch gar nicht mehr werden. Dann wird es noch schlimmer, dann bist du aber in der Situation und musst es trotzdem irgendwie lösen.
Ja, wenn du dir auch vorher so die ganzen Risiken von irgendwelchen Sachen durchliest, ne? Wenn du irgendwie einen Bungee-Jump machst oder so und vorher liest, welche Risiken es gibt, machst du es dann noch? Wahrscheinlich nicht. Also so, oder wenn du eine Operation hast und die ganzen möglichen Nebenwirkungen liest, also da geht dir das Herz auf Grundeis. So. Also es ist so, oh mein Gott. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen wegschiebt, natürlich trotzdem auf eine Art, dass man da jetzt nicht komplett blind reinstolpert, ne? Also ich glaube, das sollte man auch nicht machen. Schon mit gesundem Menschenverstand, aber ich glaube, dass einem das schon auch hilft, solche Dinge zu tun.
Stimmt, ja, gibst du tatsächlich auch sehr viel recht. Ja, aber trotzdem, manchmal denke ich mir so, ach Mann, hätte ich das vorher schon gewusst, dann hätte ich mich da seelisch und moralisch drauf einstellen
können. Ja, kann ich auch verstehen. Was hätte passieren müssen, dass du das Projekt abgebrochen hättest?
Oh, was hätte passieren müssen, dass sich einer von uns sehr, sehr schwer verletzt beim Ausbau. Ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, vom Dach fällt oder irgend sowas.
Okay, in die Richtung habe ich gar nicht gedacht. Okay.
Also irgendwas ganz Krasses, also wo man sagt, okay, jetzt habe ich mir hier den Rücken gebrochen oder sowas. Und dann sagst du, ey, also der soll uns jetzt nicht umbringen, der Van-Ausbau. Wenn es finanziell gar nicht mehr machbar gewesen wäre, also wenn so ein extremes Loch gerissen hätte, wo ich gesagt, okay, es geht nicht mehr weiter, es ist alles so teuer. Genau, und da hätte ich auch dann gesagt, okay, nee, wir müssen jetzt irgendwie Reißleine ziehen, wir müssen dann entweder einen Kompromiss finden mit irgendwas, oder wir müssen halt dann eben das Projekt abblasen, wir müssen irgendwann wieder verkaufen, wie auch immer. Hätte mir sehr, sehr weh getan, uns beiden, glaube ich. Aber es gibt auch irgendwo Grenzen und die muss man sich irgendwie auch stecken und sagen, okay, das ist jetzt noch realistisch und das eben nicht mehr.
Ja, ich glaube, es ist, je länger du in diesem Projekt bist, umso schwieriger ist es halt auch, ne? Also ich habe das besonders gemerkt bei den Herausforderungen dann mit der Verschiffung. Und ich meine, an dem Punkt haben wir schon 2,5 Jahre fast einen Van ausgebaut, ne? Das heißt, wir haben schon sehr viel mental und auch finanziell in dieses Projekt reingesteckt. Und als dann auch die Herausforderung kam, dann zu sagen, okay, bricht man das Projekt jetzt ab? So, war es das jetzt? Ist das eine Grenze, die hier gerade erreicht wird? Das ist unglaublich schwer. Ich glaube, es gibt auch ein psychologisches Phänomen. Je mehr du halt investierst, desto schwerer fällt es dir halt auch, da wieder auszusteigen, beziehungsweise dass du halt dann eher daran festhältst, obwohl es vielleicht so wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Ich weiß aber nicht, wann der Punkt tatsächlich bei mir gekommen wäre, weil je tiefer man drin ist, umso mehr will man es halt auch. Und aufgeben ist irgendwie dann auch keine Option.
Ja.
Und ich glaube, so sind wir beide.
So raus einfach.
Ja, wir sind beide eigentlich so, dass wir dann nicht aufgeben.
Ja.
Also klar hatte jeder mal irgendwie einen schwachen Tag so und hat gezweifelt etc. Aber dann ist der andere da und sagt, unser eigenes Projekt hier, komm, los geht's.
Ja.
Es gibt kein Zurück. Wir müssen jetzt einfach auf die Zähne beißen und fertig.
Ja. Tunnel ist dann so tief gebuddelt und dann sagst du, nee, jetzt muss ich auch weitermachen.
Ja.
Ja, auch wenn es knallehart ist.
Okay, das geht so ein bisschen in die Richtung, was hättest du gerne vorher gewusst, aber hättest du es gemacht, wenn du die Rahmenbedingungen vorher gewusst hättest? Also wie teuer am Ende die Verschiffung ist, wie teuer der Van-Ausbau ist, was wir dafür aufwenden müssen und so weiter und so fort.
Naja, wir haben uns ja so einen Grobrahmen gesteckt auch und dann natürlich auch immer geguckt, okay, Preise verglichen. Ja, die Rahmen waren ja so ein bisschen da und ich habe dann gesagt, okay, es geht bis zu dem Punkt, aber weiter kann ich jetzt nicht gehen. So, und das war jetzt klar unglaublich teuer. Es hat uns jetzt in keinen finanziellen Ruin getrieben und wie du eben gerade schon gesagt hast, es war auch kein Hausbau, wo du dich extrem in Unkosten stürzt. Ja, ich glaube, das war mir wichtig und deswegen habe ich den Rahmenbedingungen auch zugestimmt. War das bei dir so ähnlich?
Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir halt wirklich uns einen groben Rahmen gesetzt haben, konnte man, glaube ich, das Risiko des Projekts schon auch einschätzen, dass es am Ende irgendwie gefühlt trotzdem immer teurer wird, egal was du planst, ist ja irgendwie, kennen wir von den ganzen großen Bauprojekten. Aber ja, also für mich war klar und das habe ich mir auch immer wieder bewusst gemacht, so wie du es gerade auch gesagt hast, das wird dich nicht in den Ruin treiben. Das ist eine Entscheidung, wir sind jung, wir haben Geld verdient, wir kriegen das irgendwie hin und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht und es ist kein Weltuntergang. Es kann eigentlich nicht so viel passieren.
Und das Risiko ist einfach geringer als bei anderen Projekten.
Ja. Hast du mal während des ganzen Prozesses irgendwie negatives Feedback oder Gegenwind von Familie, Freunde oder sonst irgendwem bekommen?
Nie. Tatsächlich im Gegenteil, positive Überraschung, weil, da kommt auch nochmal irgendwann drauf zu sprechen, ich jetzt nicht der geborene Handwerker bin. Definitiv nicht. Es gibt Sachen, die mir mehr Spaß machen. Es kam nie, bist du super bescheuert oder was machst du da? Das macht doch gar keinen Sinn und konzentriere dich eher auf die Karriere oder. Also es kam nie von keinem in der Familie, von niemandem, von meinen Freunden und sowas. Also es war immer nur positives Feedback. Hey, voll die coole Idee. Hätte ich auch gern jetzt gemacht. Ich gucke auch ab und zu Videos dazu. Ich finde es ja super spannend. Ich glaube auch, dass es bei dir so ähnlich war, oder?
Ich glaube, ich hatte schon ein oder die andere negativere, also jetzt nicht super negativ, aber ich glaube wahrscheinlich eher, weil das für mich doch nochmal untypisch ist, jetzt gar nicht das Van-Ausbau-Thema, sondern eher halt die Reise und die Art der Reise, wie wir sie auch jetzt tun. Wie gesagt, ich glaube, wenn ich alleine das irgendwann nochmal gemacht hätte, dann wäre ich irgendwo im Ausland arbeiten gegangen sozusagen. Das ist, glaube ich, teilweise so ein bisschen auf Gegenwind gestoßen oder was heißt auf großen Gegenwind, aber wo zumindest hinterfragt wurde so, okay, ihr kündigt jetzt eure Jobs, warum gebt ihr eure Sicherheiten auf, ihr verdient doch gut Geld und dann geht ihr dahin und seid ihr dann einfach nur faul so in dem Sinne. Ich glaube auch, wenn man nicht so diese Sicht dafür hatte, was wir vorhaben, was die Reise mit einem macht etc. Es ist ja auch immer die Frage, wie man das halt so persönlich sieht. So Feedback hatte ich schon. Gerade dann auch, als wir jetzt dann hier waren und viele Leute uns natürlich auch gefragt haben, oh, was hat denn das gekostet und so, merkt man den Leuten dann auch an, dass sie sagen, sag mal, sei bescheuert. Viele hinterfragen die Entscheidung. Aber gerade so aus dem engen Freundes- und Familienkreis war es eher so, dass alles mega unterstützt haben und gefeiert haben.
Ja, ich glaube auch, dass der Unterschied von uns dann beiden ist, dass ich das nicht zum ersten Mal gemacht habe, irgendwie Zelte abbrechen, ohne doppelten Boden rein. Sicherheiten hinter mir lasse, was man natürlich ja immer auch verstehen kann, wenn man das nicht machen möchte. Und das dann so, ja okay, Gary hat wieder irgendwas vor und was macht er dann? So ungefähr. Ne? Also es wird dann nicht so groß hinterfragt und natürlich du in deinem Background, dass du sagst, okay, eher Karriere ausgerichtet. Okay, du gibst das gerade alles auf, für in Neuseeland da rumzufahren und faul zu sein und da irgendwie den ganzen Tag am Strand zu liegen oder so. Genau, das muss man vielleicht, das spielt da so ein bisschen mit rein, ne? Dass bei mir die Überraschung weniger groß war.
Ja, obwohl ich ja sagen muss, ich hatte nie die Zweifel. Also ich weiß nicht, ob ich da zu selbstbewusst und vielleicht auch wieder zu naiv bin, aber ich bin mir schon bewusst, dass ich eine gute Ausbildung habe. Ich habe gute Berufserfahrung. Ich war grundsätzlich nicht schlecht in dem, was ich bisher gemacht habe. Und ich bin mir zu 100% sicher, wenn ich zurück nach Deutschland kommen würde und das Geld nicht mehr reichen würde, dass ich sofort einen neuen Job finden würde. Und wenn es dann halt auch nicht der perfekte Traumjob ist, dann bin ich mir auch nicht zu schade, das trotzdem zu tun. So. Ja. Also ich habe diese Angst gar nicht. Ich habe da auch wieder so eine Art Grundvertrauen irgendwie, dass das alles gut gehen wird.
Genau, wir haben dann gesagt, okay, wenn das jetzt alles nicht funktioniert, dann gehen wir halt einen anderen Weg.
Absolut. Und ich meine, man muss ja auch sagen, wir haben ja trotzdem hier ein Fallnetz sozusagen. Dadurch, dass wir ja hier das Work-and-Holiday-Visum haben, können wir ja auch jederzeit hier arbeiten. Wir könnten jederzeit sagen, hey, wir suchen uns einen Job und arbeiten auf einer Farm oder ähnliches. Letzte Frage. Hättest du gedacht, dass es wirklich keiner macht? Und warum macht das sonst keiner? Man muss die Sachen dann schon zusammen sehen. Also Van-Ausbau machen viele und nach Neuseeland gehen und durch Neuseeland reisen machen auch viele. Aber in dieser Kombination den eigenen Van von Deutschland nach Neuseeland verschiffen und dann hier rumfahren, das macht gefühlt keiner. Zumindest haben wir hier viele Erfahrungen gemacht, wo Leute sehr überrascht sind, dass sie auch überhaupt noch nie ein deutsches Kennzeichen hier gesehen haben, aber auch viele, ja, so offizielle Stellen ein bisschen überfordert waren, wie sie jetzt mit uns umgehen, weil dieser Fall halt sehr, sehr, sehr unpopulär ist.
Da hätte ich schon gesagt, okay, wir sind auf jeden Fall Exoten. Ich wusste nicht, dass wir so exotisch sind. Ja, dass wir sehr oft darauf angesprochen werden, wusste ich nicht. Dachte, die Fälle, ja, es sind so viele Deutsche hier. Ja, da wird ja schon mal irgendjemand mal einen Van hierhin verschifft haben, so ungefähr. Ne? Irgendjemand war ja vorher schon mal so bekloppt. Und dass es letztendlich gar nicht so ist und wir auch niemanden kennengelernt haben. Ja, du hast gesagt, hier ist noch irgendjemand auf der Insel, der hat dasselbe gemacht. Die haben wir jetzt leider nicht getroffen, wäre irgendwie auch sehr witzig. Aber genau, das habe ich tatsächlich nicht erwartet.
Aber was denkst du, was sind so die großen Gründe, warum das keiner macht?
Ja, natürlich zu teuer. Es dauert unglaublich lange. Da werden wir ja auch nochmal drüber sprechen. Und ja, es lohnt sich, sage ich jetzt mal, aus jetzt komplett Kopfgründen, wenn man nur mit dem Kopf denkt und sagt, okay,
also ich finanziell
ich wege das mal ab, genau. So. Dann sage ich so, ja, okay. Dann kann ich mir auch hier ein Auto kaufen. So, dann fliege ich ganz entspannt dahin und kaufe mir dann hier ein Auto oder miete mir dann eins, wenn ich nur ein paar Wochen da bin oder so. Genau, ich glaube deswegen, das sind die Gründe. Es ist, weil es halt einfach anstrengend ist. Weil dieser ganze Prozess halt unglaublich viel Nerven kostet und man sehr viele Hürden überwinden muss und die man sich eigentlich für eine Neuseeland-Reise dann nicht noch extra aufbürden muss. Ne? Also das ist ja so, wir haben ja, wir sind ja die Job gern genannte Extrameile gegangen für diese ganze Sache.
Das stimmt. Okay, und wie auch in der letzten Folge habe ich natürlich wieder ein paar Entscheidungsfragen rausgesucht. Erste Frage, vorher im Detail informieren oder mit etwas Naivität drauf los?
Jetzt in unserem Fall mit etwas Naivität drauf los. Ich glaube, man sollte mal davon gehört haben, man sollte sich das vielleicht mal angelesen haben, aber ausprobieren ist auf jeden Fall wichtig. Mein Probieren geht über Studieren, sagt man auch so gerne. Learning by Doing hatten wir auch ganz oft beim Van-Ausbau.
Und da schreibe ich so, führe ich gar nicht weiter aus. Das nächste wäre Ideen mit anderen besprechen, mit der Gefahr, dass sie einem versucht werden auszureden oder im Geheimen planen und umsetzen.
Ich bin ja immer jemand, der über seine Pläne auch spricht und dann auch andere Denkweisen sich gerne anhört, weil man kann auch komplett auf dem Holzweg sein. Es kann komplett in die falsche Richtung sein, sagt jemand immer. Das macht doch gar keinen Sinn, was du machst oder machen möchtest. Und deswegen auf jeden Fall austauschen mit anderen.
Ja, also ich glaube, es hängt auch immer davon ab, mit wem man noch irgendwie spricht. Ich glaube, vielleicht muss man sich an manchen Punkten auch schützen, wenn man merkt, es kommt halt nur negatives Feedback und es wird einem versucht, massiv auszureden, dass man vielleicht dann eher mit anderen Personen noch drüber spricht. Also ist ja auch immer die Frage, wie man es macht, ne? Aber wenn man schon sich sehr sicher ist, dass das die richtige Entscheidung ist und man das unbedingt machen möchte und die Person einem das ausredet, weil es vielleicht in das eigene Lebensmodell nicht reinpasst, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, sich zu schützen und dann da nicht mehr so viel drüber zu reden. Aber grundsätzlich bin ich auch bei dir, dass man schon da auch andere Sichtweisen mit reinkriegen sollte.
Ja, aber guter Punkt.
Erst Geld sparen oder direkt loslegen?
Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie viel Geld man hat schon. Ja, also wenn man einen Traum hat, kann man da ein bisschen drauf hinarbeiten. Aber wenn wir jetzt gesagt haben, ja, wir erst ab diesem Betrag auf dem Konto kaufen wir uns den Van und machen das und sowas, dann wäre uns die Zeit auch ein bisschen weggelaufen, muss man auch wirklich sagen. Na, also klar, man schießt dann immer nach, reicht das Anfangskapital vielleicht einfach nicht. Deswegen würde ich sagen, mit Bedacht drauf loslegen.
Ja, und also, es ist ja auch immer so, du musst ja auch nicht immer das Allerteuerste machen. Ich glaube, dass das Budget und das Geld einen nicht unbedingt davon abhalten sollte, Dinge zu tun. Man kann Dinge auch immer in anderen Budgetklassen machen. In dem Sinne, ne, man muss nicht den Van ausbauen, so wie wir das hier gemacht haben, mit ja teilweise sehr teuren Materialien. Also wir haben ja hier wirklich so einen Luxus-Van gebaut. Ich glaube, da gibt es auch viele andere Varianten, wie man mindestens genauso schön auch Vans ausbauen kann, was dann vielleicht eine günstigere Variante ist. Und bevor man sich dann davon abhalten lässt, dass man genug Geld gespart hat, dann lieber sich informieren, wie man es vielleicht auch anders machen kann. Einen Plan B haben oder alles auf eine Karte setzen?
Definitiv einen Plan B. Immer was in der Hinterhand haben, okay, Kompromiss eingehen, wenn es nicht klappt.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dir da vielleicht sogar widersprechen würde. Also ich glaube, es ist gut, einen Plan B zu haben, aber vielleicht ist das auch wieder mein Grundvertrauen daran, dass eh alles gut werden wird und klappen wird. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, teilweise wirklich alles, wenn das dein Traum ist, dass du dann dafür auch alles gibst und das nicht so halbherzig machst, so dass du sagst, ich habe jetzt nicht nur irgendwie noch 10 Hintertürchen, durch die ich irgendwie gehen kann, sondern ja, es gibt vielleicht einen Plan B, wenn es tatsächlich nicht klappt und ich habe eine gewisse Sicherheit, aber ich gebe jetzt auch erstmal alles, damit wirklich das passiert und bin wirklich mit voller Motivation dahinter. Letzte Frage, zusammenplanen oder Aufgaben teilen?
Zusammenplanen, genau, ganz wichtig. Immer wieder Ideen zusammen besprechen für den Van-Ausbau, weil wenn irgendjemand einen Ego-Trip macht, das dann auch wieder sein könnte, hey, es geht vollkommen in die falsche Richtung, es passt hinten und vorne nicht.
Ja, ich glaube, zusammenplanen ist auf jeden Fall wichtig. Wenn es dann um die Umsetzung geht, ist es, glaube ich, auch gut und wichtig, Aufgaben zu teilen. So wie es bei uns jetzt war, dass du eher so den Lead hattest bei dem ganzen Thema Verschiffung organisieren und ich war halt eher im Lead so beim Van-Ausbau. So, jetzt hat uns sogar unsere Speicherkarte gesagt, dass wir ein bisschen zu lang geredet haben. Deshalb sollten wir uns jetzt für den letzten Teil noch kurz halten, würde ich sagen. Aber schreibt uns doch gerne mal, ob ihr lieber lange Folgen hört oder kürzere. Wir hatten jetzt eigentlich geplant, immer so ja um die 45 oder halbe Stunde, 45 Minuten Folgen zu machen. Jetzt sind wir wahrscheinlich über eine Stunde, gucken wir mal. Also was hört ihr am liebsten? Hört ihr lieber kurze, knackige Folgen oder darf es doch ein bisschen mehr auch ins Detail gehen und auch mal ein bisschen länger werden? Das würde uns interessieren. Okay, abschließend tun wir die Folge natürlich damit. Was sind unsere Learnings? Was sind Tipps, die wir irgendwie rausgeben würden? Soll ich anfangen?
Gerne.
Das eine Thema haben wir schon gesagt, aber ich glaube, nochmal so zusammenfassend, ein kleiner Funken Naivität ist wirklich gut, um Sachen sich zu trauen, nicht alles immer im Detail, die ganzen Risiken und was könnte passieren, sich auszumalen, sondern einfach zu machen und sich davon einfach nicht aufhalten zu lassen. Das wäre so mein erstes Learning.
Genau, bin ich voll bei dir. Nicht bei der ersten Hürde oder beim ersten Problem irgendwie dann abbiegen und sagen, okay, nee, schaffe ich nicht, sondern sich dann auch reinarbeiten. Also Ich muss echt sagen, ich habe einen Heidenrespekt gehabt und habe den immer noch vom Van-Ausbau. Und weil es immer, ich sehe, mich schwer tue damit, auch Vorstellungskraft zu entwickeln, dass das auch wirklich klappt und sowas. Ne? Und auch so ein bisschen das Auge für den Raum, wie er denn dann gestaltet werden sollte, irgendwie schwierig ist. Und trotzdem habe ich mich da reingearbeitet. Und das war das Wichtige auch, ne? Das zu sagen, okay, hier kommt jetzt das hin und hier machen wir das. Und das war sehr, sehr wichtig. Also ich bin voll bei dir, Naivität mit reinbringen, einen groben Plan haben und auch sich einfach was trauen. Das ist ganz, ganz wichtig einfach. Ne? Also auch Sachen, die man vorher noch nie gemacht hat, dann trotzdem einfach sich drüber hinwegsetzen.
Ja, was ich da auch anschließe direkt, wäre so auch mit ein zweites Learning, es lohnt sich, auf der Komfortzone rauszugehen und Dinge anders zu machen. Also in der Zeit, was ich während des Van-Ausbaus und auch jetzt schon für mich gelernt habe, wie mich das, glaube ich, verändert hat, meine Sichtweisen teilweise verändert hat, das ist was einfach Gutes. Also Veränderungen sind aus meiner Sicht immer gut und bringen einen irgendwie Weiterentwicklung. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich aus für mich, das wusste ich vorher schon, aber was sich nochmal bei mir auf jeden Fall bestärkt hat.
Ja, bin ich voll bei dir. Nur so wächst man. Das Leben ist ein ständiges Lernen und will sich hinaus wachsen. Sonst bleibt man halt irgendwie in der Entwicklung auch stehen. Ein weiteres Learning für mich ist auf jeden Fall eine klare Rollenverteilung bei den Aufgaben. Mhm. Weil wenn alle für alles zuständig sind, funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht im Job. Das funktioniert nicht im familiären Bereich und das funktioniert auch nicht bei so einem Projekt. Also es muss immer jemand im Lead sein, der das vorantreibt, der sich ein bisschen mehr informiert als die anderen, der sich Ideen einholt. Wichtig dann, sie zu besprechen, darüber nachzudenken, nicht irgendwie Schnellschüsse abzulassen und da einfach das Ego-Ding fahren, sondern ja, bestimmt das Ganze vorantreiben, bis man das Ziel erreicht, aber nie alleine machen.
Nie alleine ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch gemerkt, zu zweit ist es auf jeden Fall einfacher. Ich habe höchsten Respekt an alle, die das auch alleine machen, sei es alleine in Van-Ausbau, sei es hier alleine in Neuseeland mit dem Van zu reisen. Aber auch insgesamt habe ich gelernt, was für ein krasses Team wir eigentlich sind. Also das ist für mich nochmal ein Learning. Wir schaffen alles zusammen. Also ich habe keinen Zweifel daran, dass wir zusammen nicht alles schaffen können. Also das ist bei mir, hat sich durch dieses ganze Thema, durch die ganzen Höhen und Tiefen und dass wir so eine komische, verrückte Idee hatten und tatsächlich jetzt hier sitzen, zeigt mir halt, okay, wir schaffen das auf jeden Fall.
Ja, Zusammenhalt, super wichtig.
Und was ich auch noch so gelernt habe, ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wenn Leute einem oft dann erst kritisch gegenüberstehen und dann, wenn man ihnen aber beweist, dass es geht, man es trotzdem kann, also dass es trotzdem geht.
Genau, du kannst dann die Kritiker in ja, Gönner verwandeln sozusagen, ja. Dass Leute das dann einem gönnen, ist super cool finden, was man vorhat. Und so, ja, weil ich glaube, die Menschen sind einfach so gestrickt, wenn sie irgendwas nicht kennen, sind sie erstmal irgendwie dagegen und müssen sich das genauer angucken und dann kann sich die Meinung auch mal ganz schnell ändern. Natürlich immer so, du kannst es nicht jedem recht machen, klar. Das wird nie gehen.
Du musst es dir recht machen.
Genau, du musst es dir recht machen, du musst dich wohlfühlen und du musst auch ab einem gewissen Grad, wenn sehr, sehr viel Kritik auf einen einhagelt, auch sagen so, ist mir egal. Also ist mir jetzt egal, was die sagen. Das ist jetzt mein Ding, das ist mein Leben. Ich bestimme darüber und wenn ich jetzt der Meinung bin, ich muss jetzt einen Van nach Neuseeland verschiffen, dann mache ich das.
Aber das sind doch eigentlich schöne Schlussworte, oder? Ja. Dass man sagt, Leute, traut euch, seid kreativ. Wenn ihr Träume habt, dann verfolgt die. Es findet sich irgendwie immer ein Weg, was umzusetzen, ob alleine oder zusammen. Ja, traut euch. No. Es lohnt sich. Ich glaube, das können wir sagen.
Ja, kann ich nicht so hinzufügen.
Okay, ich würde sagen, damit beenden wir jetzt auch die Folge. Wir haben lang genug gequatscht.
Ja.
Wie gesagt, schreibt uns gerne mal, wie lang die Folgen für euch sein dürfen, was ihr am liebsten hört. Auch wie die Folge euch gefallen hat. Ich glaube, bei Spotify kann man auch kommentieren. Wir freuen uns von euch zu lesen oder schreibt uns auf unseren Instagram-Accounts. Die findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und ansonsten, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, ihr habt schon gehört, wir haben viele Themen angeteased, wir haben eine Menge zu erzählen. Es wird auf jeden Fall einige Folgen hier kommen. Und wenn ihr keine mehr verpassen wollt, dann drückt auf jeden Fall auf Abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung.
Genau, ganz viele Sterne. Wir freuen uns über jede liebe Rezension.
Ja, ich habe früher im Customer Experience gearbeitet und da war es immer verboten, positiv anzumoderieren, weil das natürlich die Wahrscheinlichkeit, eine positive Bewertung zu bekommen, verstärkt. Aber wir, das ist egal. Wir
das ist in Ordnung für uns, oder?
Okay. Dann fälschen wir die Statistik. Ja. Vertraue keiner Statistik, die du dir nicht selbst gefälscht hast. Ne?
Genau.
Genau. Okay, damit verabschieden wir euch. Wir hören uns direkt morgen mit der dritten Folge. Und ja, wir freuen uns. Es hat Spaß gemacht.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ja.
Tschüss. Zwei Bären, der Weg ist frei. Das Abenteuer ruft, wir sind dabei. Ehrlich, direkt, kein Zweifel mehr. Von hier bis ans Ziel, immer weiter, immer mehr. Was uns bewegt, das teilen wir hier. Zwei Bären, das sind wir. Ja. Yeah.